Warum brauchen wir Verkündigung? Mit dieser Frage gehen wir in den letzten Brief des Apostels Paulus, den zweiten Timotheusbrief. Und zum Höhepunkt von diesem Brief befiehlt Paulus Folgendes, Kapitel 4, Vers 2, verkündige das Wort. Verkündige das Wort. Die Predigt von Gottes Wort, die hat Gottes Gemeinde geboren. Ihr erinnert euch am Pfingsttag. Die Predigt von Gottes Wort hat die Gemeinde wachsen lassen. Ganz schnell auf mehrere tausend Menschen. Und die Predigt von Gottes Wort hat die Gemeinde durch die Jahrtausende getragen. Mittlerweile schon 2000 Jahre. Und jede Erweckung war ein Echo von diesem Befehl, verkündige das Wort. Und nach Gottes Plan waren es auch die nahezu letzten Worte des Apostels Paulus in der Schrift. Denn das ist der letzte Brief vor seinem Tod als Märtyrer für den Herrn Jesus Christus. Und Paulus ist hier gefangen in Rom, und zwar wie ein Übeltäter, schreibt er. In Kapitel 1, Vers 8 sehen wir auch, wer ihn gefangen nahm. Es waren nicht zuerst die Römer, sondern der Herr Jesus Christus. In Kapitel 1, Vers 8 schreibt er, der ich sein Gefangener bin. Und damit meint er den Herrn. Er ist gefangen, weil der Herr Jesus es so will, um darzustellen, wie herrlich der Herr ist, dass Paulus sogar für ihn ins Gefängnis geht und bald für ihn stirbt. Paulus ist relativ einsam. Er ist verlassen von seinen Freunden aus Asia, aus der Provinz Asia. Er ist verlassen von seinem Mitarbeiter Demas. Und nur Lukas ist bei ihm. Ich vermute nicht bei ihm in der Zelle. Lukas war nicht inhaftiert. Und Paulus, wie wir gesehen haben, war wahrscheinlich in diesem mamertinischen Gefängnis, in diesem dunklen Loch, in dieser Zelle, wo es nur ein Loch in der Decke gab für Frischluft und Versorgung. Aber Paulus ist dennoch freimütig. Er ist zuversichtlich. Das sehen wir in diesem Brief immer wieder. Er sagt, ich schäme mich nicht, in Vers 12 zum Beispiel. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Paulus schämt sich nicht, er ist zuversichtlich. Er ist nicht ich-bezogen in diesem Loch. Und das ist auch nur zur Ehre des Herrn, dass wir das wissen. Nur er kann in diesem dunklen Loch einen Menschen nicht in seinem Mitleid versinken. Paulus ist herrlichkeitsbezogen, denn er hat das vor Augen, dass er bald in der Herrlichkeit bei dem Herrn ist. Kapitel 4, am Ende schreibt er, Vers 18, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er hat immer noch den Wunsch, dass Menschen gerettet werden. Das sehen wir auch in diesem Brief. In Kapitel 2, Vers 10 sagt er, darum ertrage ich alles standhaft, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Also Paulus geht es um die Errettung von anderen Menschen, obwohl es ihm so schlecht geht. Und mit seinem Brief geht sein Lauf langsam zu Ende oder auch schneller. Und er übergibt jetzt den Staffelstab an Timotheus. Timotheus, er übernimmt. Und wir versetzen uns jetzt hinein in Timotheus als ein Verkündiger. Das war seine hauptsächliche Aufgabe. Und wir sind auf dem Weg zu dem Befehl in Kapitel 4, Vers 2. Wir sind auf dem Weg dahin und wir sind gerade in Kapitel 3. In Kapitel 3, Vers 14 bis 15. Lest mit mir 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 15. Gottes Wort sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Paulus ermahnt, bleibe in dem, was du gelernt hast. Und für Timotheus bedeutet das nicht nur, gläubig zu bleiben, am Glauben festzuhalten. Timotheus ist ein Verkündiger. Für ihn heißt es, weiter zu verkündigen, das, was er schon bisher gemacht hat. Dass er an dem Wort festhält und es weiter predigt, was er bisher gepredigt hat. Und damit stößt er auf Widerstand. Wir haben es letzte Woche gesehen. Im Vers 14 heißt es, du aber. Und das Aber ist ein Gegensatz. Der Gegensatz zu dem Widerstand, den er erfährt. Von wem? In Vers 13 lest ihr es selbst. Böse Menschen. Böse Menschen und Betrüger. Das sind die Widersacher von Timotheus dabei, das Wort zu verkündigen, das Wort zu lehren. Denn diese Menschen sind zum einen falsche Lehrer und zum anderen solche, die ihnen folgen. Das haben wir in Kapitel 3 ab Vers 1 bis 9 gesehen. Und da haben wir nicht nur strikt an Menschen gedacht, die, zu denen wir nicht gehören, sondern auch an uns. Paulus schreibt hier von den letzten Tagen, in denen auch wir leben, in denen damals schon Timotheus lebte und charakterisiert die Menschen als böse. Und bei böse denken wir vielleicht an solche, die morden, die vergewaltigen, die berauben. Aber hier sehen wir, böse Menschen sind folgende. Solche, die sich selbst lieben. Solche, die für die diese vergängliche Welt leben, deswegen geldgierig sind. Solche, wie es in Vers 4 heißt, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das ist böse. Und daran haben wir gesehen, dass wir nicht nur auf andere zeigen können, sondern uns selbst anzeigen, sozusagen vor Gott. Denn wir lieben uns selbst. Und wir haben uns so selbst geliebt. Und wir haben den Genuss mehr geliebt als Gott. Das ist die Beschreibung von jedem Menschen vor der Errettung. Und selbst als Christen können wir darin sündigen. Aber diese Bosheit soll nicht verdeckt bleiben. Sie soll offenbar werden. Und das ist der Grund für Verkündigung. Darum brauchen wir Verkündigung, damit Böse offenbar werden. Selbst in der Gemeinde. Denn wir haben gesehen letzte Woche, dass diese bösen Menschen nicht außerhalb der Gemeinde allein zu finden sind, sondern innerhalb der Gemeinde. Das haben wir in Versen 5 und 6 gesehen, dass sie sich als Christen ausgeben. Sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Und sie sind in der Gemeinde und schleichen sich in Familien ein. Also böse Menschen finden wir auch in der Gemeinde. Und deswegen brauchen wir Verkündigung in der Gemeinde, damit Böse offenbar werden. Damit wir aufgedeckt werden. Weil ohne dass wir unsere Bosheit erkennen, suchen wir nicht nach der Lösung. Und heute kommen wir zu der Lösung, heute kommen wir zur guten Nachricht, dass Gott rettet. Das ist unsere Botschaft heute. Gott rettet böse Menschen. Und durch die Verkündigung werden sie gerettet. Nun, beweis mir das. Werden sie wirklich durch Verkündigung gerettet? Wir sehen das auch an einer anderen Stelle in Römer Kapitel 10. Römer 10. Lass uns diese Stelle gemeinsam aufschlagen. In Römer 10 sehen wir in Vers 1 den Herzenswunsch von Paulus. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Er wünscht sich, dass Israel gerettet wird. Und wie geschieht das? Schaut auf Vers 8 und 9. Da heißt es, was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Sondern was sagt sie? Vers 8, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Seht ihr? Die Rettung durch den Glauben erfahren wir durch Verkündigung. Israel muss es verkündigt bekommen. Und so heißt es dann auch in Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wir brauchen Verkündigungen, damit Böse gerettet werden. Und Gott rettet, wenn die frohe Botschaft verkündigt wird, dass Jesus Christus am Kreuz starb und wieder auferstand. Und gestern hatten wir einen Kindertag und da haben wir von Missionaren gehört, wie zum Beispiel von einem Missionar im 19. Jahrhundert, John Payton. Er ging zu einer fernen Insel, wo die Sprache nur die Eingeborenen kannten, gab auch keine Schrift. Und dort, auf diesen Inseln, kamen Menschen zum Glauben an Christus, die hatten aber nicht die Bibel in ihrer Sprache. Und das zeigt uns doch nochmal, illustriert doch diese Wahrheit, dass Gott durch Verkündigung rettet. Der John Payton konnte nicht mal ein Traktat den Menschen geben zum Lesen. Er konnte ihnen nicht die Bibel geben und sagen, lest für dich selbst. Er hat es verkündigt. Und dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber sie haben auch dann den Wunsch gehabt, das selbst zu lesen. Und deswegen werden Missionare auch zu Bibelübersetzern. Aber die Verkündigung kommt, die Rettung kommt durch die Verkündigung. Und das wollen wir auch in unserem Text heute sehen. In unserem Text, wir gehen zurück zu 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 15. In unserem Text sehen wir die Errettung, die leuchtet uns hervor in Vers 15. Da seht ihr, die Errettung kommt durch die Kenntnis der Heiligen Schrift. Die Heiligen Schriften, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und wir wollen uns heute auf diese Errettung fokussieren. Auf die Errettung. Und uns fragen, warum brauchen wir Verkündigung, damit Böse gerettet werden? Ja, durch Verkündigung werden Böse gerettet. Und die erste Frage, die ich an diese Wahrheit stelle, ist, wie beständig? Wie beständig? Die Antwort lautet in unserem Text, für immer gerettet. Für immer gerettet. Achtet nochmal auf den Befehl in Vers 14, da schreibt auch Paulus, du aber bleibe. Bleibe in dem, was du gelernt hast, Timotheus. Und was hat Timotheus gelernt? Er hat die Heiligen Schriften gelernt und das Evangelium gehört, dass Gott durch den Glauben an Jesus Christus rettet. Das hat er gelernt und jetzt soll er darin bleiben. Und hier sehen wir, die Errettung kam nicht als spontanes Gefühl auf Timotheus. Die Errettung kam auch nicht als Belohnung für seine Taten, für seine Anstrengungen, sondern sie kam durch eine Lehre. Deswegen schreibt Paulus, auch du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Nicht bleibe in dem, was du gefühlt hast oder in dem, was du errungen hast. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Die Errettung kam durch Lehre. Und wie lange soll er darin bleiben? Ich erkenne keine Angabe für eine Zeit in diesem Text. Das heißt nicht, bleibe noch einen Tag, bleibe noch eine Woche, bleibe noch 5 Jahre. Du aber bleibe ist andauernd. Ja, auch täglich, aber ohne Ende. Und darin sehen wir, wie beständig die Errettung ist. Wie beständig die Errettung ist. Nun, jeden Tag gibt es unzählige Notfälle. Berlin ist eine große Stadt und wir bekommen das mit. Oder auch, wenn ihr außerhalb von Berlin wohnt, Blaulicht und Sirenen. Ein Notfall. Und der Rettungswagen kommt. Und Menschen wird geholfen. Und sogar Lebensgefahr wird abgewendet. Und ich frage uns, wie lange hält diese Rettung an? Nur für den Moment. Nur bis dieser akute Notfall behoben ist. Aber dann hat die Errettung keine Gültigkeit mehr. Hier finden wir eine Rettung, die ist ewig gültig. Die ist für immer. Und das drückt Paulus dadurch aus, dass er sagt, Timotheus, du bleibe in dem, was du gelernt hast. Du musst es nie mehr revidieren, nie mehr ändern. Du kannst immer da bleiben in dem, was du gelernt hast, über die Errettung durch den Glauben an Christus. Und das macht Paulus auch in diesem Brief deutlich. Schaut einmal mit mir in Kapitel 1. Kapitel 1 und da die Verse 9 bis 10. Gleich zu Beginn also des Briefes erinnert Paulus Timotheus an die wunderbare Errettung. Und dort schreibt er über Gott selbst. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Hier sehen wir das noch untermauert, was wir eben ausgedrückt haben. Die Errettung ist für immer. Wir sehen hier nämlich, von wem die Errettung ausgeht. Sie geht nicht von dem Menschen aus. Hier heißt es ja, er, also Gott, hat uns errettet. Und zwar nicht aufgrund unserer Werke. Das heißt, wir haben nichts beigetragen. Es war auch nicht unsere Initiative, errettet zu werden, denn hier heißt es doch, wann hat er uns begnadigt? Errettet aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade. Und beides liegt in der Ewigkeit. Bevor es uns überhaupt gab, bevor es diese Welt gab, hat Gott die Errettung beschlossen. Und damit ist sie unabhängig vom Menschen, allein Gottes Werk. Und, das war jetzt die Vergangenheit, aber was ist mit der Zukunft? Hier sehen wir, Jesus ist gekommen und er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Nun, wie lange hält denn dieses Leben an? Schauen wir wieder. Erinnern wir uns wieder an das Ende des Briefes in Vers 18 in Kapitel 4, wo es heißt, wie Paulus sagt, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen. Paulus ist noch auf der Erde und ja, er ist, kann man sagen, in der Gefahr, doch sein Glauben vielleicht aufzugeben oder irgendeinen schweren Fehler zu machen. Aber hier sagt er, nein, der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erlösen. Auch von jedem boshaften Werk, was ich tun könnte. Das ist die jetzige Errettung. Und dann haben wir eine zukünftige Errettung, als er sagt, und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Ehre kann Gott nur sein, wenn auch die Errettung ewig ist. Hier sehen wir, Christus rettet zum ewigen Leben. Und genau das finden wir auch in seinen Worten des Herrn Jesus in Johannes 10, Vers 27 bis 28. Jesus spricht: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. So sagt es der Herr Jesus. Ja, was bleibt beständig in unserem Leben? Wenn wir uns Paulus anschauen, sehen wir, alles kann sich ändern. Vorher war er frei, jetzt ist er gefangen. Kann mit uns genauso passieren. Plötzlich bist du im Gefängnis. Paulus hatte eine gute Zusammenarbeit, Mitarbeiter haben ihn verlassen. Paulus hatte Freunde. Und seine Freunde haben jetzt nicht mehr zu ihm gehalten. Freundschaften können auf einmal vorbei sein. Auch die Gesundheit kann sich ändern. Selbst die Ehe, wer weiß, was in der Zukunft ist. Also alles kann sich ändern. Nichts ist beständig, nur die Errettung. Nur die Errettung ist beständig. Und das Wort Gottes, was die Errettung bezeugt. Und das ist gute Botschaft. Die Errettung ist für immer. Sie ist beständig. Bleibe darin, sagt Paulus. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Denn wer wie Timotheus ein gerettetes Kind Gottes ist, der braucht nie, der darf nie seine Überzeugung aufgeben, weil die Errettung für immer besteht. Durch Verkündigung werden Böse gerettet. Und wir haben gesehen, wie beständig diese Errettung ist, nämlich für immer. Schauen wir uns jetzt zweitens an, wozu die Errettung ist. Die Errettung ist zum neuen Leben. Zum neuen Leben gerettet. Zum neuen Leben gerettet. Das wollen wir in unserem Text sehen. Und zwar an dieser Stelle erst nochmal die Logik von diesem Text nochmal für uns klären. Was ist die Logik von diesem Text? Nun, wir haben hier einen Befehl. Du aber bleibe. Timotheus soll in dem bleiben, was er gelernt hast. Und dann zwei Begründungen. Also ein erstens ist, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Und das zweite ist, weil du weißt, was du gelernt hast. Das Wort Gottes. Und wir schauen uns jetzt diesen ersten Grund an, warum Timotheus treu bleiben soll. Und dieser erste Grund zeigt uns das Ziel der Errettung, das Ziel, wozu die Errettung geschieht. Warum soll Timotheus seine Überzeugung nicht aufgeben? Nun, weil er weiß, von wem er es gelernt hat. Die Frage ist natürlich, von wem hat er es denn gelernt? Wir finden sogar in unserem Text einen Hinweis in Vers 15. Da heißt es ja, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Von Kindheit an. Und dieses Wort für Kindheit wird in der Schrift gebraucht für ein Kleinkind. Aber nicht nur das. Es wird gebraucht für ein Kind, was gerade geboren ist, also ein Baby. Das Wort wird gebraucht für Johannes den Täufer, der noch nicht mal geboren war. Selbst ein ungeborenes Kind. Von Kindheit an hat er es gelernt. Aber von wem denn? Nun, schaut in Kapitel 1, Vers 5. Da sehen wir, dass Paulus sich erinnert an Timotheus und an seinen ungeheuchelten Glauben. Das Wort sagt, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Lois und Eunike, Oma und Mama haben geglaubt. Und Oma und Mama haben die Heiligen Schriften gekannt. Das Alte Testament ist damit gemeint. Das Alte Testament haben sie gekannt. Und jetzt haben sie ungeheuchelten Glauben. Was ist ungeheuchelter Glaube? Ein ungeheuchelter Glaube, der macht nichts vor. Der ganze Mensch steht dahinter. Die Überzeugung, der Sinn, das Gefühl auch, der Wille, die Hingabe, Entschlossenheit, Entscheidung, alles steht dahinter, hinter diesem Glauben, hinter diesem Vertrauen. Und das schafft nur Gott durch die Errettung. Nur Gott kann einen ungeheuchelten Glauben bewirken. Das hat er getan, hier bei Mama und Oma von Timotheus. Was ich nicht weiß, ist, wann genau. Wenn wir nur mal so überlegen, von der Schrift her, sie könnten errettet gewesen sein, selbst bevor sie von Jesus Christus gehört haben. Denn wir sehen ja in der Schrift, selbst Abraham war gerettet durch den Glauben an das, was Gott geredet hat. David war gerettet, gerechtfertigt durch den Glauben. Und auch er hat nur vorausschauen können auf den Retter. Und so könnte es sein, dass auch Lois und Eunike gerettet waren, nur mit dem Alten Testament. Aber eins ist sicher, nämlich als sie hörten, dass Jesus Christus der Messias ist, haben sie es angenommen und haben geglaubt. Und diese Botschaft haben sie von wem gehört? Von Paulus, als er dorthin kam auf der ersten Missionsreise in diese Gegend von Galatien. Und da nahmen sie es gläubig an. Also Timotheus hat gelernt von Oma und Mama. Timotheus hat gelernt von seinem geistlichen Papa. Und den sehen wir in Kapitel 2, Vers 1 und 2. Da spricht der geistliche Papa zu Timotheus: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus hat Timotheus vor allem gelehrt und geprägt. Und wir fragen uns, Paulus, ist er denn, inwiefern ist er ein neuer Mensch geworden? 100%. Wenn wir daran denken, was er schreibt in 1. Timotheus Kapitel 1. In 1. Timotheus, in dem ersten Brief, als er noch in Freiheit war, schreibt er an Timotheus in Vers 12: Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Paulus hat Jesus Christus gelästert, weil er ihn abgelehnt hat als Sohn Gottes. Paulus hat deswegen die Gemeinde verfolgt, er hat Jesus verfolgt. Und er war ein Frevler bis hin zum Mord gegen die Christen. Aber wie hat er sich verändert? Aber nicht er hat sich verändert. Jesus hat ihn verändert, denn Jesus ist ihm begegnet auf dem Weg nach Damaskus und er hat den Auferstandenen gesehen und mit einem Mal war ihm alles klar, dass Jesus der Messias ist, auf den das Alte Testament hinweist. Und dann hat sich sein Leben radikal verändert. Und das beschreibt er auch in unserem Text in 2. Timotheus. Etwas weiter vorher, in Kapitel 3, Vers 10, 2. Timotheus 3, Vers 10, sagt er: Du aber, Timotheus, bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und da erinnert er Timotheus daran, erinnere dich daran, wer ich bin. Nicht um sich jetzt irgendwie auf ein Podest zu stellen, sondern zu zeigen, erinnere dich daran, wie der Herr mich verändert hat. Und du bist dem nachgefolgt, du hast das als wahr erkannt, dass wirklich Jesus mich so umgestaltet hat, dass ich jetzt dasselbe lebe, was ich auch lehre, dass ich immer fest war, an dem Herrn Jesus im Glauben festzuhalten. Bis hin zu Verfolgungen. Und da zählt er sie auf, die Verfolgung in Antiochia. Ihr erinnert euch an die Predigtserie, wie das Evangelium zu den Heiden kam. Antiochia war diese Stadt, wo sie zu den Juden gepredigt haben und dann waren ja auch viele interessiert und einige bekehrten sich, aber dann wurde die Stadt aufgewiegelt gegen Paulus und sie zogen weiter, zogen nach Ikonium und auch dort erlebten sie Verfolgung, zogen weiter nach Lystra und Derbe und in Lystra war es, wo Paulus gesteinigt wurde. Und womöglich stand Timotheus um ihn herum, als er dort am Boden lag und dann plötzlich wieder aufstand. Timotheus als ein Jünger stand bei ihm, nicht als ein Verfolger. Timotheus gläubig zu dem Zeitpunkt. Aber das ist interessant, was er hier betont. Er betont sehr die Verfolgung. Woran denken wir bei einem neuen Leben, bei einem Leben als Christ? Woran erkennt man das? Ja, an der Liebe, dass wir jetzt nicht mehr uns selbst lieben, sondern andere Menschen lieben und dass wir freundlich sind und dass wir in die Gemeinde gehen. Aber was Paulus hier betont ist, neues Leben erkennt man daran, wenn du bereit bist, alles zu erdulden für Jesus. An den Verfolgungen, da erkennt man ein neues Leben. Jemand, der nicht für diese Welt lebt, sondern für die zukünftige. Und deswegen kein Leid fürchtet. Das sehen wir an Paulus. Er war ein neuer Mensch geworden. Er war bereit, jetzt zu leiden. Und daran sehen wir, wozu wir gerettet sind, zu einem neuen Leben. Und so waren seine Oma und Mama war für Timotheus ein lebendiger Beweis der Errettung und auch der Apostel Paulus. Aber das ist nicht der wichtigste Grund, warum Timotheus dabei bleiben soll. Ja, es ist ein wichtiger Grund, dass er nicht von Heuchlern gelernt hat. Er hat von glaubwürdigen Menschen gelernt, Timotheus, von solchen, die es auch gelebt haben. Aber das ist nicht der wichtigste Grund, warum Timotheus dabei bleiben soll. Und wir kommen jetzt zu diesem wichtigsten Grund. Wir schauen uns an, warum wir Verkündigung brauchen, nämlich damit Böse und damit, das kann jeder von uns sein, denn wir alle sind von Natur aus böse, von Kindheit an böse, ja, von Geburt an böse. Und Gott will böse Menschen retten. Wir brauchen Verkündigung, damit Böse gerettet werden. Und wodurch werden sie gerettet? Drittens, wodurch? Durch den Glauben an Christus. Durch Glauben an Christus gerettet. Und hier kommen wir jetzt zu diesem wichtigsten Grund für die Treue des Timotheus. Viel wichtiger als von wem er gelernt hat, ist, was er gelernt hat, nämlich die Heiligen Schriften. Wir sehen das in Vers 15. Die Heiligen Schriften, das Alte Testament. Und das Interessante ist, selbst wenn ihm das nicht verkündigt wurde, wenn er gar keinen Prediger unbedingt gehört hat, das Alte Testament verkündigt sich selbst. Ich habe einmal überlegt und mir ist aufgefallen, dass fast alle von den Schreibern, soweit wir sie kennen und auch vermuten können, Prediger waren. Denkt an Mose, ein Prediger. Samuel, Verkündiger. Die Propheten, alle Prediger. Salomo, ein Prediger, schreibt das Buch Prediger. Ein Esra, ein Verkündiger. Und wenn wir also das Alte Testament aufschlagen, dann predigt es zu uns. Und diese Verkündigung hat eine Absicht, nämlich, dass du gerettet wirst. Und Timotheus kannte das Alte Testament von Kindheit an und er kannte die Kraft Denn hier heißt es, die Heiligen Schriften haben die Kraft, dich weise zu machen. Diese Kraft, die ist größer als jede Kraft, die wir uns vorstellen können, jede Magnetkraft oder jede Motorenkraft. Eine Kraft, die weise macht. Aber woher kommt diese Kraft? Vielleicht kennst du diese Kraft gar nicht so. Du liest die Bibel und es verändert sich nichts. Die Kraft liegt nämlich nicht in den Buchstaben. Wo liegt die Kraft? Kapitel 1, Vers 7 sehen wir es, wo die Kraft liegt. Da schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und das Wort Gottes bekommt da Kraft, wo der Geist Gottes mit dem Wort zusammenwirkt. Dann erst erlebst du die Kraft. Erlebt ein Mensch die Kraft, weise zu werden. Und Weisheit, das haben wir schon häufig auch gesehen, zum Beispiel in den Sprüchen, Weisheit ist ja nicht nur Kopfwissen, sondern Weisheit ist ja zu wissen, wie ich richtig lebe. Die Sprüche sind ja voll davon, nicht nur die Realität zu verstehen, dass Gott die Welt gemacht hat und wie er sie gemacht hat. Weisheit ist ja nicht nur die Realität verstehen, sondern auch danach leben. Deswegen finden wir da so viele praktische Wahrheiten. Richtig zu leben. Man würde heutzutage vielleicht sagen, Know-how. Know-how. Was macht uns weise zur Errettung? Sind es irgendwelche Rituale? Ist es eine Methode, eine Technik oder eine Übung, eine Pilgerreise, Gebote zu halten? Nichts von alledem. Das ist alles Religion. Was macht weise, was gibt das Know-how zur Errettung? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt dir die Weisheit zur Errettung, aber kein Know-how darüber, was wir tun müssen, sondern was Gott getan hat. Das ist der Punkt. Die Schrift gibt uns das Know-how darüber, was Gott getan hat, nicht was wir tun. Die Weisheit zur Errettung bedeutet, die Geschichte zu verstehen. Und alles begann mit dem einzig wahren Gott. Heute haben wir es in der Kinderpredigt nochmal gehört. Im Anfang schuf Gott. Und dieser Gott ist ein Gott. Ein Gott in drei Personen. Ja, er ist der lebendige Gott. Vollkommene Einheit. Und doch existiert er in drei Personen. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wie das geht, das begreifen wir nicht. Das ist unfassbar. Und daran sehen wir schon, dass Gott über allem steht, dass wir ihn nicht begreifen können, aber dass wir sehr wohl seine Schöpfung sehen. Wir leben in dieser Schöpfung. Und diese Schöpfung ist nicht alles, was es gibt, denn Gott hat eine unsichtbare Welt geschaffen von Engeln. Und in dieser unsichtbaren Welt war alles perfekt und in dieser sichtbaren Welt, die er in 6 Tagen geschaffen hat, alles vollkommen. Der vollkommene Gott, der vollkommene Gemeinschaft ist, ja, eine vollkommene Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schuf eine vollkommene Welt mit Mann und Frau als seinen Königen auf der Erde, damit sie an Gottes Stelle regieren. Eine wunderbare Aufgabe, Gott zu vertreten auf der Erde in einer perfekten Welt. Aber als erstes rebellierte ein Engel gegen die Erhabenheit, gegen die Hoheit Gottes. Und dieser Engel wurde zum bösen Satan. Und dieser Engel verführte andere Engel und wurde der Anführer einer Armee von Dämonen. Und das erste böse Wesen ist der Satan. Und dieser Satan, der machte der Frau Eva weiß, dass es besser ist, Gottes Verbot zu übertreten. Und Adam, der Mann, glaubte seiner Frau mehr als Gott. Und so sündigten sie beide, rebellierten sie beide gegen Gott und sein Gebot. Nun, Gott ist heilig und er verflucht den Ungehorsam gegen, ja, den Ungehorsam gegen ihn. Und seit diesem ersten Tag der Übertretung, ja, seit diesem Tag verehrt der Mensch, verehrt er falsche Götter. Oder er verehrt heldenhafte Menschen. Oder er verehrt einfach nur sich selbst, aber er verehrt den Menschen, nicht Gott. Und damit tut jeder den Willen Satans. Folgen wir einfach nur unserem eigenen Denken, dann handeln wir gegen Gott und wir erben und wir bekommen das, was wir verdienen, nämlich den Tod. Und damit tun wir genau, führen wir genau das Regierungsprogramm von Satan aus. Das ist genau sein Plan, dass Menschen sich selbst verehren, dass sie gegen Gott sein Gebot übertreten und dann sterben, dann für immer verloren sind. Das ist Satans Plan. Und dadurch regiert er in dieser Welt, durch den Tod. Aber wir sehen, Gott hat die Welt nicht vernichtet. Er hat sie immer noch erhalten. Und der Grund ist, ihr Lieben, Liebe, weil Gott die Welt liebt. Weil er uns Menschen liebt. Diese Liebe hat ihn angetrieben. Die wird auch niemals weniger oder ausgehen. Diese Liebe ist unerschöpflich, dass er einen Plan hat. Und dieser Plan, der ist schon vor ewigen Zeiten, ist er schon beschlossen worden. Das wisst ihr, haben wir gelesen. Und dieser Plan ist, dass er die Menschen rettet durch eine Person, durch seinen Sohn. Und der soll sich von seinem göttlichen Thron erniedrigen und als Kind einer Frau auf die Welt kommen. Ja? Und warum soll er kommen? Um den Satan zu besiegen. Das können wir nicht tun. Es gab viele vorbildliche Menschen im Alten Testament, Abraham, Mose, Elia, David. Aber keiner war dieser Retter. Und so endet das Alte Testament mit dieser Lage. Der Retter ist noch nicht gekommen. Das hat auch Timotheus von Kindheit an gelernt. Der Retter muss kommen, aber er ist noch nicht da. Und erst das Neue Testament, erst das Evangelium von Jesus Christus, das Paulus verkündigt hat in Lystra und das wir jetzt kennen als Neues Testament, das verkündigt, dass der Retter gekommen ist. Denn er ist gekommen, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat das getan, was wir nicht getan haben, nämlich Gott gehorcht. Oh, schaut diese Herrlichkeit des Gehorsams, der Sohn, der wahrer Mensch ist und der in allem dem Vater gehorcht, in allem. Egal wie schwer, egal wie unangenehm, egal ob es bedeutet, unbedeutend mit seinem Vater in der Stadt Nazareth zu arbeiten, wahrscheinlich Bauhandwerker, also das braucht auch schon einiges an Mühe. Das hat er getan, auf dem Bau gearbeitet. Und dann auf einmal radikale Änderungen, er hat die Massen um sich und er kann sich gar nicht mehr zurückziehen, aber er hat gehorcht, er hat es angenommen, er hat den Menschen gedient, Wunder getan, um zu zeigen, dass er den Fluch umkehren kann. Und er gehorcht dem Vater bis zum Tod am Kreuz. Aber die Juden, die hassten seine Verkündigung, weil die Juden wurden überführt davon, dass sie nichts tun können, um bei Gott Anerkennung zu verdienen. Dass sie nichts tun können, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Und deswegen hassten sie ihn und so brachten sie ihn durch die Hand der Römer ans Kreuz. Und dort am Kreuz wurde Jesus zum Fluch. Gottes Fluch war auf ihm. Aber genau damit erfüllte sich ja Gottes Plan, denn er wollte ja seinen unschuldigen Sohn für schuldige Menschen bestrafen. Und die Strafe, die war so schwer, dass keiner von uns sie tragen könnte. Denn der Vater verließ den Sohn. Dort am Kreuz war der Sohn verlassen. Das bedeutet, Gott hat absolut geschwiegen. Gott hatte kein Lächeln mehr für seinen eigenen Sohn. Gott hatte keine Mitteilung der Liebe mehr an seinen Sohn. Gott hat ihn völlig allein gelassen unter dem Zorn. Gott wollte durch den Tod von Jesus Menschen aus der Macht Satans befreien. Und da, wo der Herr Jesus völlig allein gelassen ist, das verdiene ich und das verdienst du. Alles an uns verdient Strafe, alles an uns muss in den Tod. Unsere Widerspenstigkeit, unser Eigenwille, unsere Selbstsucht, alles muss in den Tod. Und deswegen ist auch Jesus nach dem Tod am Kreuz in ein Grab gelegt worden. Und am dritten Tag stand er auf. Er ist nicht verwest im Grab, er lebt. Das hat Gott getan. Nicht nur das, er ist aufgefahren in den Himmel, um wiederzukommen und sein Reich aufzurichten. Und dann wird er regieren und unseren Auftrag erfüllen. Seht ihr, was ich euch jetzt erzählt habe, ist nicht ein Know-how, was du tun musst. Es ist das Know-how, was Gott getan hat. Aber wie wirst du gerettet? Der Text sagt es uns, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also glaube, dass Jesus Christus alles das getan hat. Alles, was du brauchst. Jesus hat die Strafe der Hölle getragen. Jesus hat den Satan für dich besiegt. Jesus hat dich vom Ungehorsam freigekauft. Jesus hat dein böses Ich mit ins Grab genommen. Jesus ist an deiner Stelle auch schon auferstanden, damit du neues Leben empfangen kannst. Und Jesus ist dein Mittler und Anwalt vor Gott, dem Vater. Jesus hat den körperlichen Tod, den Schrecken genommen und Jesus erfüllt den Auftrag, einmal über diese Erde zu regieren. Und deswegen glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet, dein Leben, dein eigenes Leben zu verlassen und dein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Dahin muss das Alte Testament führen. Zu diesem einen Schluss. Ich muss gerettet werden durch den Glauben an Jesus Christus. Also wenn du das Alte Testament liest, mich hat das ermutigt, wenn ich mit meinen Kindern das Alte Testament lese, dass ich mir immer wieder bewusst mache, okay, was wir hier lesen, ich muss deutlich machen, der Schluss daraus ist, egal was wir lesen im Alten Testament, ich brauche Jesus Christus. Darauf weist das Alte Testament hin. Eine Frage habe ich noch, und zwar, warum ist das alles so auf Timotheus persönlich fokussiert? Warum sagt Paulus, du aber bleibe? Warum sagt er, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist? Müssen nicht alle gerettet werden? Müssen nicht alle diese Weisheit haben? Warum sagt er so, betont dich, als ob es nur um Timotheus ginge? Und die Antwort ist, Timotheus verkündigt die Errettung. Wenn Timotheus nicht wirklich gerettet ist, wie will er es anderen verkündigen? Der Verkündiger der Errettung muss zuallererst selbst gerettet sein. Nur wenn er echte Errettung kennt, kann er es anderen verkündigen. Und zum Abschluss ein ermutigendes Beispiel, denn haargenau das war es, so war es bei dem Mann, der dafür lebte, das Evangelium zu predigen, der bestimmt nicht so mag, wenn man seinen Namen nennt, aber ihr kennt ihn alle, Charles Haddon Spurgeon. Er war auch einmal ungläubig und er beschreibt das in seiner Biografie wie folgt. Er sagt, er ist so dankbar für jedes gute Buch, aber seine Dankbarkeit Gott gegenüber dreht sich nicht um Bücher, sondern um das gepredigte Wort. Er sagt, das gepredigte Wort war es, das mich rettete. Und jetzt zitiere ich mal, als ich angefangen hatte, mir über meine Seele Sorgen zu machen und bereit war, alles zu tun und alles zu sein, wenn nur Gott meine Sünden vergeben würde, beschloss ich, alle Gottesdienstorte der Stadt aufzusuchen, in der ich lebte, damit ich den Weg der Erlösung herausfände. aber lange Zeit war es umsonst. Einer der Prediger predigte über Gottes, über die göttliche Allmacht. Ich hörte ihm gerne zu, aber wo war die Wahrheit für einen armen Sünder, der gerettet werden wollte? Ein anderer bewundernswerter Mann predigte immer über das Gesetz. Aber was für einen Sinn hat es, einen Boden, der den Samen braucht, nur immer wieder umzupflügen? Ein anderer war ein praktischer Prediger. Aber was er sagte, klang sehr nach einem Kommandeur, der einer Gruppe von Menschen ohne Füße die Manöverübungen erklärte. All diese Männer predigten Wahrheiten, die für eine Versammlung von geistlich ausgerichteten Menschen gedacht waren. Aber was ich wissen wollte, war, wie kann ich die Vergebung meiner Sünden erlangen? Das wollte er wissen. Und das hat er eines Tages, ich denke, er war 15 oder 16 Jahre alt, da hat er das erlebt. In einer kleinen Gemeinde, wo jemand predigte, der hatte nicht mal eine Ausbildung dafür. Aber er sagte diese Worte. Er sagte über Christus: Schaut auf mich. Ich schwitze große Blutstropfen. Schaut auf mich. Ich hänge an dem Kreuz. Schaut auf mich. Ich bin tot und begraben. Schaut auf mich. Ich stehe wieder auf. Schaut auf mich. Ich fahre auf zum Himmel. Schaut auf mich. Ich sitze zur Rechten des Vaters. O du armer Sünder, schau auf mich. Schau auf mich. Und dann mit hoch erhobenen Händen rief er, wie dies vielleicht nur ein einfacher Methodist tun kann. Er sprach zu Charles: Junger Mann, schau auf Jesus Christus. Schau. 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 Du musst nichts tun, als nur schauen, und du wirst leben. Amen. Lass uns beten. Gott und Vater, wir danken dir für deine Weisheit der Errettung. Danke, dass du alles tust, alles getan hast in deinem Sohn, was uns mit dir versöhnen kann. Wir danken dir, dass du deinen Geist sendest, um das Wort lebendig zu machen in den Herzen. Dann bitte rette du, wer immer verloren ist. Und kräftige uns für diesen Auftrag, für das Evangelium einzustehen, es zu verkündigen und dafür zu leiden, weil du würdig bist, weil dein Reich kommt. Dir sei die Ehre. Amen.